Ich will mit uns beten. Lieber Jesus Christus, wir feiern dich und freuen uns immer noch über Weihnachten. Und wir sind glücklich, dass wir Gott zum Anschauen haben. Und dass wir heute Morgen dein Wort hören dürfen und dass du zu uns sprechen willst. Und darum beten wir auch. Amen. Ich lese uns den Predigttext, der für den heutigen Sonntag angegeben ist, aus dem Lukasevangelium Kapitel 2, ausgehend von Vers 22. Als die Zeit vorüber war, in der laut dem Gesetz von Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen. Denn im Gesetz des Herrn heißt es, jeder älteste Sohn und jedes erstgeborene männliche Tier soll dem Herrn gehören. Gleichzeitig brachten sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria dar. Man musste 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben opfern. Liebe Geschwister, Gott kommt zu Besuch. Vor einem Sonntag haben wir es aus dem Alten Testament gehört. Und in dieser Woche an Heiligabend und am ersten Weihnachtsfeiertag haben wir das gefeiert. Gott kommt zu Besuch. Was wir in diesem Jahr schmerzlich vermissen, nämlich dass unsere Verwandten uns besuchen können, die Kinder, die Enkel, die Freunde, die Nachbarin, das hat Gott getan. Er hat uns besucht. Und wir feiern in dieser Zeit nicht wegen Punsch und Braten oder weil Weihnachten so ein tolles Familienfest wäre, sondern wir feiern, weil er uns besucht hat. Deshalb gibt es Weihnachten. Er ist zu uns auf diese Welt gekommen, in unsere Verhältnisse, auch in unser Alleinsein. Wenn alle Türen zu sind, wenn überall steht, betreten verboten, Infektionsgefahr, so hindert das doch ihn nicht daran, sich einzuschleichen und uns seine Gegenwart zu schenken. Er kommt hinein in unsere Enttäuschungen, in unsere Angst, in unsere Einsamkeit und auch in unsere Schuld. Er hält nicht Abstand, wie wir es heute tun müssen, sondern er ist ganz nahe gekommen und dem verdanken wir unser Leben. Im Evangelium steht, dass Maria und Josef Gott nun einen Gegenbesuch abstatten. Sie wandern nach Jerusalem, sie kommen zum Gottesdienst, sie steigen zum Tempel hinauf, um vor ihm zu erscheinen und die Opfer zu bringen für Maria nach dem Gesetz und den kleinen Jesus Gott darzustellen. Und sie tun das nach dem Gesetz. Das heißt, sie ordnen sich dem Gesetz des Mose unter und dem, was in Israel gang und gäbe war, was alle gemacht haben. Also, auch der Messias bekommt keine Extrawurst, sondern wie jeder Erstgeborene wird er Gott erst einmal hingehalten und dargebracht. Paulus nimmt das in dem Brief an die Galater wieder auf und da schreibt er, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Das ist ja heute wichtig, dass wir uns auch nach dem Gebot richten, das da ausging von unserer Landes- und von der Bundesregierung, dass alle Welt Abstand halte, Mundschutz trage und sich die Hände wasche. Wir auch. Also ich glaube, auch Jesus würde Maske tragen. Wegen uns. Maria und Josef kommen also mit dem kleinen Jesus in den Tempel und sie besuchen Gott. Wenn wir in die Kirche gehen, zum Gottesdienst, dann besuchen wir ja auch Gott. Wir wollen ihn da treffen. Wir könnten das zwar auch im Wald tun oder bei einem besonders schönen Sonnenuntergang, aber Gott begegnet am geheimnisvollsten in einem Gottesdienst, weil er nämlich da mit uns redet. Er ist hier. Er ist immer hier. Er ist hier zu Hause. Nur wir sind oft nicht da oder mit unseren Gedanken ganz woanders. Dietrich Bonhoeffer, der berühmte evangelische Theologe, hat einmal gesagt, der Christus im eigenen Herzen ist schwächer als der Christus im Wort des Bruders. Jener ist ungewiss, aber dieser ist gewiss. Wenn wir also Gott treffen wollen, dann brauchen wir die andere und den anderen, die uns das Wort Gottes sagen. Die Geschwister im Herrn sind nicht egal. Sie sind vielmehr Gottes Lautsprecher. Und das bemerken wir ganz besonders in diesen Zeiten, wo Gemeinschaft so selten und damit umso kostbarer ist. Und so geht die Geschichte weiter. Damals wohnte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Der Heilige Geist ruhte auf Simeon und durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er den Christus, den vom Herrn gesandten Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist erfüllt, geführt, war er an diesem Tag in den Tempel gegangen. Als Maria und Josef ihr Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, dann nahm Simeon Jesus in seine Arme und lobte Gott. Herr, du hast dein Wort gehalten, jetzt kann ich, dein Diener, in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Ihr Lieben, es ist sicher nicht falsch, wenn wir uns Simeon als einen alten Mann vorstellen. Schließlich wird im selben Atemzug erwähnt, dass sich jetzt der Kreis seines Lebens schließt. Er hat alles erlebt, was er erleben wollte. Er hat alles gesehen, was seine Seele begehrt hat. Die lange Zeit des Wartens hat ihn gelehrt, auf die feine Stimme des Heiligen Geistes zu achten und zu reagieren, wenn er sich meldet. Deswegen ist er jetzt in den Tempel gekommen, nicht zu einer vorgeschriebenen Gottesdienstzeit wie bei uns hier, 9.30 Uhr sonntags morgens immer gleich, sondern er ist gekommen, weil der Heilige Geist sich in ihm gerührt hat. Das war ganz spontan. Ich wollte, wir wären auch so sensibel und so spontan zu antworten, wenn der Geist Gottes uns etwas ins Herz oder in unseren Verstand flüstert. Ich wollte, wir wären alle Meister im Hören und geübt im Reagieren. was könnte Gott dann alles sagen und tun? Nun heißt es in der Geschichte weiter, Simeon nahm das Baby Jesus in die Arme. Wenn man ein Neugeborenes ansehen geht, ist es die höchste Ehre, wenn man gefragt wird, willst du mal das Baby? Denn das ist ein Zeichen, dass die Mutter einem vertraut, dass man es nicht fallen lässt oder dass man nicht ansteckend ist. Ich glaube nicht, dass Simeon sich einfach das Baby Jesus genommen hat, sondern dass seine Mutter gefragt hat, willst du mal das Baby? Vielleicht, weil er so begeistert geschaut hat und so herrliche Worte über die Karriere des Kindes gesagt hat. Licht für die Völker und Retter für Israel. Maria und Josef sind sicher rot geworden vor Freude. Das ist so, als ob man heute einem frisch gebackenen Elternpaar sagt, euer Kind ist hochbegabt. Es wird sicher mal Bundeskanzler, mindestens. Stell dir vor, du bist an der Stelle von Simeon und Maria fragt dich, kannst du mal das Baby nehmen? Eine ganz doppelbödige Frage. Das heißt ja, nicht einfach mal Jesus nehmen, ihn nur auf dem Arm tragen, sondern das heißt ja, ihn ins Leben zu nehmen. Und mal, das heißt ja im Falle von Jesus auch nicht nur für 5 Minuten oder zu Weihnachten, sondern ein ganzes Leben lang. Kannst du mal Jesus nehmen? Das heißt ja auch im Umkehrschluss, dass Jesus dann ganz für mich da ist, für alle Anliegen und zwar für mein ganzes Leben. Kannst du mal Jesus nehmen? Damit holt man sich kein gewöhnliches Kind in das eigene Lebenshaus, sondern man holt sich den, der dann der ausgewachsene Sohn Gottes wird, der auch der Friedefürst genannt wird. Also einen, der mich am Ärmel zerrt, damit wir Frieden machen, wenn wir uns streiten. Der uns, auch wenn wir das nicht wollen, zu Verhandlungen drängt. Der uns entwaffnet mit seiner Liebe. Man kann nämlich nicht Jesus feiern und eine Krippe aufstellen und gleichzeitig am Streit festhalten und an Gewalt denken. Das geht nicht. Kannst du mal Jesus nehmen? Babys lachen einen an, egal ob man alt oder jung ist, hübsch oder hässlich, fit oder müde. Ihr Lachen kommt aus dem Herzen und du weißt nicht warum. Wenn man in die Augen eines lächelnden Babys schaut, dann schmilzt auch der größte Griesgram. Ich weiß, dass dieses Kind dich anlächelt und dass Neid und Streit und Angst und alle Weltkonflikte dahinschmelzen, wenn du in seine Augen schaust. Dieses Kind, dessen Geburt wir feiern, bleibt ja nicht ein Kind, sondern es wird der Sieger von Golgatha, dem am Ende sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge bekennen, du bist Herr. Und Gott lacht über seine Feinde. Gott lacht über die, die sich stark fühlen und die Welt ins Chaos stürzen wollen. In dem Lächeln des Kindes lacht der Sieger vom Ende, der die ganze Welt erfüllen wird. Und er lächelt dir zu. Kannst du mal Jesus nehmen? Ich habe mir gesagt, ja, ich will das. Denn dann ist wirklich Weihnachten in meinem Leben. Und ich will ihn auch nie wieder hergeben. Und du? Maria und Josef wunderten sich über seine Worte, heißt es weiter. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria: Gott hat dieses Kind dazu bestimmt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen, ob sie zu Fall kommen oder gerettet werden. Durch ihn setzt Gott ein Zeichen, gegen das sich viele auflehnen werden. So zeigt er, was in ihrem Inneren vor sich geht. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. Die prophetische Rede von Simeon hört mit diesem sperrigen Satz auf. Dir wird ein Schmerz wie ein Schwert durchs Herz dringen. Warum wohl? Doch wohl, weil Maria ihren Sohn Jesus loslassen muss, damit er seine Messiasrolle ausfüllen kann. Als Mutter ist sie da im Weg. Und wir lesen das ja auch in den Evangelien, dass Maria später es immer wieder versucht hat, Jesus zur Raison zu bringen, als er schon 30 war oder noch älter. Er sollte nicht so herumziehen mit einer Schar seltsamer und wild gewordener Anhänger, nicht so viel Wind machen, nicht so auffallen, sondern nach Hause kommen, zum Essen pünktlich und arbeiten, wie es sich gehört. Aber nein, es hat nicht gefruchtet. Jesus ist seinen Weg gegangen, zum Glück. Aber dieser Weg führte nicht geradewegs auf den Königsthron, sondern zu seiner Verurteilung und zu seiner Hinrichtung. Und das war kein Betriebsunfall, auch kein Justizirrtum. Wir begreifen das erst sehr spät, dass es nicht ohne Leiden, ohne stellvertretendes Leiden in dieser Welt geht. Und zwar, weil wir Rumpelkammern in unseren Lebenshäusern haben, die angefüllt sind mit bösen Dingen, mit Unrat, Lüge, mit hässlichem Streit und Sünden ohne Zahl. Wir brauchen einen, der in diese Rumpelkammern hinabsteigt und ausräumt, der sich unserer tiefen Schatten annimmt, der entrümpelt, der auskehrt und aufwischt, der Hausputz macht, einer, der alles trägt, der sich nicht wegduckt, der nichts verharmlost, sondern der dafür am eigenen Leib büßt. Glücklich ist der, dem sich dann auch das Herz zusammenkrampft, wenn er sich überführt sieht und dann betet von Herzensgrund: Herr, sei mir Sünder gnädig. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hanna im Tempel auf, eine Tochter von Phanuel aus dem Stamm Asser. Sie war nur 7 Jahre verheiratet gewesen, seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna brachte ihre ganze Zeit im Tempel zu, um Gott zu dienen, und betete und fastete Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Rettung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Hier erleben wir in der Nachweihnachtsgeschichte noch ein bisschen geistliche Gleichberechtigung. Nicht nur ein Prophet darf etwas sagen, sondern auch eine Prophetin kommt zu Wort. Auch sie, eine alte Frau, hat die Zeichen der Zeit erkannt und entdeckt in dem kleinen Kind Jesus den Retter der Welt. Sie lässt sich nicht den Mund verbieten, sie erzählt allen, die es hören wollen, was das für ein Kind ist. Wer damals aufmerksam gewesen ist und mitgedacht hat, dem ist aufgefallen, dass das wieder mit dem Gesetz des Mose übereinstimmte, das nämlich dadurch erfüllt wurde, dass eine Aussage mindestens durch zwei Zeugen bezeugt werden musste, bestätigt werden, sonst galt sie nicht. Und hier treten zwei unabhängig voneinander auf und bezeugen, dass Gott wieder angefangen hat zu wirken. In den 300 Jahren davor war nichts passiert, gar nichts. Kein Prophet war aufgetreten. Niemand hatte ein Wort von Gott gehört. Gott hatte sich offenbar von seinem Volk verabschiedet und war verreist oder weggetreten. Deshalb wird diese lange Zeit vom letzten Propheten bis zu Jesus auch das Schweigen Gottes genannt. Aber jetzt fängt er wieder an. Der Retter ist da, lässt er durch zwei bestellen. Und wir haben ihn gesehen. Preis dem Herrn. Das sagen sie, das rufen sie und darüber freuen sie sich. Nachdem Josef und Maria alle Vorschriften erfüllt hatten, die das Gesetz des Herrn fordert, kehrten sie nach Nazareth in Galiläa zurück. Das Kind wuchs heran, erfüllt mit göttlicher Weisheit und Gottes Segen ruhte sichtbar auf ihm. Hiermit schließt sozusagen das Vorwort zu der Jesus-Biografie, die Lukas, der Evangelist, aufgeschrieben hat. Es ist alles drin, was zu einer spannenden Geschichte gehört. Eine wunderbare Geburt und Zeichen, die alle Menschen haben aufhorchen lassen, die das mitbekommen haben. Verschiedenste Zeugen, die sagen, das ist der Messias, und sogar Engel, Gottes Boten. Und zum Schluss zwei Propheten, die beides ansagen. Die große Herrlichkeit, die dieses Kind haben wird, und gleichzeitig das schwere Schicksal, das jedem fühlenden Menschen das Herz zusammenkrampfen wird. Vorwort zur Biografie Jesu. Wir dürfen also auf die Fortsetzung gespannt sein. Und jetzt macht Lukas eine Pause, er legt die Feder nieder, der Vorhang schließt sich wieder, die himmlische Welt wird ausgeblendet und das normale Leben nimmt seinen Lauf. Die Frage ist, wird das Wort von dem Kind in unserem Leben wachsen und reifen? Wird es uns weise machen? Wird der Segen dieses Kindes Spuren in unserem Leben hinterlassen? Werden wir uns wundern und freuen, was Gott Geheimnisvolles heute durch dieses Kind Jesus tut? Und werden wir bereit sein, hier zu sagen, wenn er uns ruft? Liebe Freunde, lasst uns darüber nachdenken. Wir wollen ein paar Augenblicke der Stille haben, wo wir mit Gott reden, jeder für sich. Willst du Jesus nehmen?